Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zu Folge 43 des FAZ Einspruch Podcast. Heute am 3. Oktober 2018. Ich gebe offen zu, heute ist gar nicht der 3. Oktober, wenn wir hier zusammensitzen. Wir haben die Sendung vor aufgezeichnet, weil nächste Woche hier so ein bisschen leere Hallen sind. 3. Oktober ist ja Feiertag. Da bin ich im Urlaub und auch die Kollegen nicht da. Aber wir haben uns gedacht, das ist doch mal eine schöne Gelegenheit für eine Sonderedition zum Thema Großkanzleien. Und deswegen sitzen nicht nur ich hier und also Corinna Budra und
Konstantin van Leinden, hallo. Uns beide kennt ihr ja schon vermutlich. Und ihr könntet auch schon kennen, zumindest wenn ihr Hörer der ersten Stunde mehr oder weniger seid, den guten
Markus Jung, hi.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder in der Sendung bist. Denn du bist sozusagen prädestiniert dafür, uns hier mit durch die Sendung zu begleiten zum Thema Großkanzleien. Wir dachten, das ist vielleicht mal eine ganz schöne Gelegenheit, also auch von der Tagesaktualität weg, uns ein Schwerpunktthema zu nehmen und das eben bei dieser besonderen Form der Kanzlei zu machen, die es ja noch gar nicht so lange gibt, die aber vielleicht ein bisschen pars pro toto steht, die eine Kanzleiform, die vielleicht so ein paar Probleme hat, vielleicht auch Herausforderungen und Chancen, die jetzt auch nicht nur Juristen interessieren müssen, sondern man kann sich ja auch als Nicht-Jurist mal fragen, was machen die eigentlich den ganzen Tag und ist es so sinnvoll, dass wir hier so riesige Firmen haben, Anwaltsfirmen, manche sagen ja auch Anwaltsfabriken, ja, die sich mit Recht befassen
ja gut, die und auch, Recht schaffen. Auch teilweise ne, bei Gesetzgebungsverfahren ja in irgendeiner Form ihre Finger mit im Spiel haben. Das wird ja dann gerne recht kritisch betrachtet und die bekanntlich ungeheure Summen vereinnahmen, wo man sich jetzt Außenstehender immer fragt, wie kommt es eigentlich dazu? Sind die wirklich so viel toller als der Rest der Welt, dass das gerechtfertigt sein kann? Naja, wir haben jedenfalls im Vorfeld eine kleine Umfrage gestartet auf Twitter, was euch denn alles interessieren würde zu diesem Thema. Es gab viele Reaktionen, muss man sagen, erfreulich viele. Und wir werden nicht alles ansprechen können, was so gefragt wurde, aber ich glaube, so die zentralen Punkte, Gehalt, Stellung von Frauen in Großkanzleien, die Billable Hour und diverses weiteres werden wir heute mal behandeln können.
Aber vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz klären, warum du eigentlich so prädestiniert bist dafür, Markus.
Ja, das ist ja mal schlecht, wenn ich das selbst sage. Ja. Sag du das doch gerne.
Na gut, also Markus ist jetzt seit auch schon knapp 2 Jahren bei uns, bei der FAZ, war vorher aber lange Zeit bei Juve Rechtsmarkt, also diesem Branchenmagazin, das unter Anwälten immer für wahnsinnig Furore sorgt und da auch wirklich ganz intensiv verfolgt wird und kennt deswegen schon seit langer Zeit die Großkanzleibranche. Wie lange warst du bei Juve?
Fast 9 Jahre.
Ah, siehst du, hinreißende Kollegen übrigens. Und deswegen kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe übrigens die Anwaltsbranche bei der FAZ auch lange Zeit, fast 10 Jahre betreut übrigens. Habe mit etlichen Managing Partnern gesprochen.
Ich war mal Wismet in der Großkanzlei.
Siehste, möchtest du nochmal sagen, welche das eigentlich war?
Ich komme mir jetzt vergleichsweise unterqualifiziert vor in dieser Runde.
Die war vermutlich auch in der verbotenen Stadt, muss ich jetzt aus Köln
sagen. Die war in Düsseldorf und das war Clifford.
Ja. Okay, ja.
Aber im Grunde genommen du hast die wunderbare praktische Sicht. Ne? Ich kenne es wirklich echt nur aus Erzählungen, muss man sagen. Aber das werfen wir jetzt alles mal zusammen und es wird hoffentlich eine sehr, sehr muntere Runde.
Ja. Also wie Konstantin ja schon gesagt hat, waren eigentlich alle überrascht, dass so viel Rückmeldung kam über Twitter. Oder wie ging es dir, als du die Frage aufgeworfen hast?
Ja, absolut. Nö, also freue ich mich immer, wenn Rückmeldung kommt. Übrigens auch jederzeit, ne? Auch jetzt hier im Nachgang zu dieser Sendung. Aber stürzen wir uns doch gleich mal drauf. Interessanterweise wurden jetzt ja auch gerade die Kanzleizahlen veröffentlicht. Mhm. Ne? Also Juve, dein ehemaliger Arbeitgeber, fegt die immer zusammen. Und man kriegt einen ganz guten Überblick über die Dimensionen, die diese Kanzleien hier in Deutschland werfen wir ein paar Zahlen in die Runde. Das sind für Leute, die das wirklich noch nie gehört haben, schon auch echt mal Hausnummern.
Also die Kollegen recherchieren das ja über Monate hinweg in Gesprächen, offiziellen Hintergrundgesprächen, Recherchen, auch sonst bei frei zugänglichen Quellen. Also die Zahlen, die jetzt aktuell veröffentlicht haben in dieser Woche, sind, dass die 100 größten wirtschaftsberatenden Sozietäten in Deutschland gesamt einen Umsatz zusammen erwirtschaften von über 6,6 Milliarden Euro. Und wenn man jetzt mal sich anschaut, den Kreis der 10 größten Kanzleien, dann sind alleine das schon über 2,2 Milliarden Euro. Und nochmal weiter runtergebrochen, die umsatzstärkste Kanzlei in Deutschland, der Namen sicherlich den einen oder anderen kennt, nämlich Freshfields Bruckhaus Dering oder kurz Freshfields, die haben im vergangenen Jahr 405,2 Millionen Euro eingenommen. Und das ist eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr von über 10%. Mhm. Jetzt wird man sich natürlich fragen, wie schafft denn eine Kanzlei sowas? Es gibt so verschiedene Stellschrauben, an denen man schrauben kann. Aber das ist so ein Thema, das wir auch heute oder vergangene Woche nochmal auch im Blatt ganz prominent drin hatten. Das ist unter anderem auch darum geschuldet, dass viele Kanzleien momentan sehr viel gutes Geld damit verdienen, mit Prozessen, mit Litigation, mit Compliance, mit internen Untersuchungen. Und Freshfields ja bekanntlich die Kanzlei ist, die sehr, sehr viel macht für VW, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Und da werden halt unglaubliche Honorare auch abgerufen oder aufgerufen. Mhm.
Die machen eben aber eben nicht nur bei diesen bei diesen großen neuen Trends mit, also Compliance ist ja so etwas, Litigation hat es natürlich schon immer gegeben, also da muss man sagen, es ist einfach nur Gerichtsvertretung.
Das ist ein schicke Wort für streitige Gerichtsverfahren.
Naja gut, vielleicht sollte man auch so ein Disclaimer oder eine Warnung vorwegstellen, dass wir heute relativ viele anglisierte Begriffe drin haben werden. Das ist einfach so, weil über die letzten 20 Jahre im Kanzleimarkt sich schon sehr viel bewegt hat und natürlich viele Trends und Entwicklungen vorgegeben worden sind aus Amerika und vor allem aus Großbritannien. Die Frage, die ich aber interessant finde am Anfang, die uns auch aufgeworfen wurde von einem unserer Tweeps, der erstmal gefragt hat, wie ist denn eigentlich die Definition von einer Großkanzlei? Mhm. Und da habe ich mich wirklich mit beschäftigt und es ist interessant, wie weit das auseinanderreicht, ne? Weil ja viele versuchen, sich diesen Begriff zu nähern, vor allem über die Größe. Ne? Ja. Und es gibt Anfang des Jahrtausends gab es ein Buch, das nennt sich Risikorechtsanwalt. Mhm. Das stand auch noch verstaubt irgendwo bei mir oder zumindest bei meiner Mutter irgendwie zu Hause rum. Und da steht drin, eine Großkanzlei ist eine Kanzlei ab 10 Rechtsanwälten. Wenn man das jetzt mal so runter... Ja, genau so ist meine Reaktion auch gewesen. Dann hätten wir ja Diesen am Ammersee, Großkanzleien. Wir hätten irgendwie im Siegerland Großkanzleien, in Mecklenburg-Vorpommern, weil der Trend in bestimmten Regionen auch ist, dass die Kanzleien sich eher zusammenschließen. Und ich finde das gar keine so einfache Antwort, also rauszufinden, was eine Großkanzlei ist. Ich habe gestern Abend mal ein bisschen recherchiert. Natürlich versucht man sich da immer mit dem Thema Größe zu nähern. Und ich fand eigentlich ganz gut, was auch einer meiner früheren Kollegen oder jemand, mit dem ich immer wieder auch mal gern zusammengearbeitet habe, Falk Schornsteimer, der ist hier in Frankfurt lange Jahre auch in Kanzleien tätig gewesen, war auch mal bei Juve tätig und jetzt vor allen Dingen als Coach tätig. Und der hat in seinem Blog geschrieben, schon vor einigen Jahren, man muss immer darauf gucken, wie die kritische Masse ist, mit der eine Kanzlei auch das Geschäft macht, für die sie ausgerichtet ist. Wir reden ja hier vor allen Dingen über wirtschaftsberatende Kanzleien. Und die kritische Masse bedeutet also, ab wann läuft ein Geschäft selbst und ab wann lohnt es sich auch professionelle Strukturen aufzusetzen, weil eine Kanzlei ab einer gewissen Größe und über die wir ja hier heute reden, da ist halt ein Fax oder eine Sekretärin schlichtweg nicht mehr ausreichend. Da gibt's wirklich sehr viele Leute, die im Hintergrund neben den Anwälten arbeiten. Es gibt Übersetzer.
Viele Nichtjuristen eben auch.
Viele Nichtjuristen, dabei, ne? Ja, Rechtsübersetzer. Du hast im Regelfall eigentlich immer mindestens zwei, drei Assistentinnen, die im Schichtbetrieb arbeiten. Da gibt es Leute, die, wir reden ja über ganz andere Arbeitszeiten als hier dieser 9-to-5-Job.
Genau, zu den Arbeitszeiten kommen wir übrigens nachher auch noch.
Ja,
sicher. Aber Betriebswirte, Ingenieure letztendlich, ne? Techniker und auch Computerspezialisten inzwischen immer mehr, ne?
Ja.
Auch in diesen Bereichen. Also ganz klassisch ist jedenfalls M&A-Geschäft, ne? Also Unternehmenstransaktionen. Da gibt es ja natürlich auch schon die Unterschiede zwischen so einer Full-Service-Kanzlei, die eben sozusagen alles abdeckt, was es des Wirtschaftsrechts hergibt, ne? Also auch Arbeitsrecht, Kartellrecht und Wettbewerbsrecht und solche Dinge. Und dann gibt es eben die Hochspezialisierten, die eben meist nur M&A-Transaktionen zum Beispiel machen.
Also wir haben, wenn ich sage wir, dann spreche ich vor allem aus der Blickrichtung meiner früheren Redaktion, haben natürlich versucht, verschiedene Marktsegmente dann nochmal ausfindig zu machen. Und natürlich ist es so, dass du nicht alles über einen Kamm scheren kannst. Und auch wenn wir über diesen Kreis dieser 100 wirtschaftsberatenden Sozietäten sprechen, dann sind da natürlich Kanzleien drin, die vorwiegend Transaktionsgeschäft machen. Da sind die von dir erwähnten Full-Service-Einheiten dabei, die breiter aufgestellt sind, die fachlich breiter aufgestellt sind, die viel auch alleinstehendes Geschäft im Arbeitsrecht, im Wettbewerbsrecht, im gesamten grünen Bereich haben. Und wir haben natürlich
jetzt musst du mal sagen, was der grüne Bereich ist.
Der grüne Bereich.
Urheberrecht.
Der Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, IP, Schutz geistigen Eigentums etc. Und natürlich eine Leistung, die auch mittlerweile für viel, viel Geld verkauft wird. Patentstreitigkeiten, die gehören auch zum grünen Bereich. Und
damit lässt sich auch unfassbar viel
Geld verdienen. Ja, gerade in Deutschland auch. Ja. Vor allem und in Düsseldorf und in Mannheim und ja, anderen Gerichtsstätten. Davon abzugrenzen, das wollte ich noch sagen, sind die, was du eben angesprochen hast, diese Spezialkanzleien. Man nennt sie auch gerne die Boutiquen. Und es gibt aber auch Kanzleien, die von der Art und Weise des Geschäfts, das sie betreiben und auch von der Größe her sicherlich als Großkanzlei durchgehen könnten, aber dadurch, dass sie so einen hohen Spezialisierungsgrad haben, meistens nur ein, zwei Rechtsgebiete anbieten, sind sie dann per Definition, wenn man versucht, in so Marktsegmenten zu denken, Boutiquen, gutes Beispiel, auch aus Köln, Bach-Langheit-Dahlmeier ist eine ausschließlich auf die Wirtschaftsberatung der Versicherungsbranche ausgerichtete Kanzlei und die haben, glaube ich, meines Erachtens auch fast über 200 Anwälte. Ja. Okay.
In die Kritik kommen aber Kanzleien auch immer dann, wenn sie sehr nah an der Regierung dran sind. Da zählen eben Freshfields und Linklaters zum Beispiel in Berlin auch dazu, die eben tatsächlich auch unterstützend tätig sind, die also direkt Mandate von der Regierung bekommen. Und zwar eben nicht nur dann, wenn die sich selber vor Gericht wiederfinden, was ja eben oft auch passiert oder hin und wieder zumindest mal passiert, sondern auch wenn es darum geht, Gesetze auszuarbeiten. Ne? Ja. Was gab es da in der Vergangenheit für Beispiele?
Also wenn man jetzt ziemlich genau 10 Jahre zurückschaut, so auf den Anfängen der Finanzkrise und was dann sich daraus entwickelt hat, dann gibt es natürlich einen großen Strang in Deutschland, das ist die Bankenrettung. Dann reden wir über Institute wie die damalige Hypo Real Estate, aus der dann ja auch eine Bad Bank hervorgegangen ist. Wir reden über die WestLB, spätere Portigon. Also es betraf ja eine ganze Reihe von Banken, die von Missmanagement und Fehlinvestitionen betroffen waren, wo man auch von Staatsseite dann gesagt hat, wie können wir da agieren? Wie sind wir da verpflichtet, auch einzutreten als Staat? Und natürlich braucht in dem Fall sowohl die Bundeskanzlerin, die damals ja schon Merkel hieß, und vor allen Dingen der Bundesfinanzminister, das war
Herr Steinbrück.
Steinbrück, genau. Ja.
Steinbrück.
Ich hatte jetzt irgendwie gerade so dieses eine Bild dann von ihm im Kopf.
Ach, aber, welches Bild? Ja, ja, ihr sehen jetzt unsere
Hörer leider nicht. Ich hatte jetzt hier quasi eine vulgäre Geste.
Genau,
aber er war der Finanzminister und die beiden haben ja gerade an diesem ominösen Septemberwochenende, das ich ja gerade jetzt vor 10 Jahren jährte, Lehman Brothers, doch sehr viel wichtige und auch dann für uns Steuerzahler im Endeffekt sehr milliardenschwere Entscheidungen treffen müssen. Und für die braucht es natürlich auch innerhalb des Ministeriums nochmal eine rechtliche Absicherung. Kanzleien, die eben genannt worden sind, sind dann ad hoc mit Experten dann natürlich zu Rate gezogen worden. Das ist natürlich auf der einen Seite eine sehr hochkomplexe Arbeit, erfordert viel Kreativität, erfordert natürlich auch Ausloten, wo sind Graubereiche, wo sind Grenzen. Und die wird natürlich, sobald es etwas unter Zeitdruck geschieht, und das ist ja auch natürlich auch was, was wir gerade eben aktuell in anderen Kontexten sehen, Stichwort Dieselaffäre, sobald Leistung unter Zeitdruck abgefordert wird, gehen die Honorare nach oben. Und das war natürlich was auch später den Kanzleien wie Freshfields, Linklaters und auch anderen vorgehalten wurde. Ihr habt in einem Zeitraum, als wirklich viel auf der Kippe stand, doch auch einfach viel zu viel gebillt. Ne? Und man muss aber auch sagen, da wurden auch sehr viel
viel zu viel gebillt.
Gebillt, genau. Rechnung gestellt. Sorry, ja.
Genau. Ja, wobei, also die Höhe der Rechnung ist ja noch das eine, aber die Tatsache, dass diese Großkanzleien überhaupt quasi an den Schaltstellen der Macht mit agieren, wenn sie, also sie sind natürlich nicht diejenigen, die am Ende die Entscheidungen treffen, aber die vielleicht sie vorbereiten, die Weichen stellen, wie auch immer.
Und die großen Einfluss haben dann auf
genau,
diesem Wege.
Genau, also sozusagen dieser Umstand wird jetzt, glaube ich, auch unabhängig von der Rechnungshöhe von manchen durchaus kritisch gewertet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch legitim, Experten hinzuzuziehen in so Gesetzgebungsprozesse und andere Regierungsentscheidungen. Hast du, also kommt es dir vor, als gäbe es da tatsächlich Fälle, die, sagen wir mal, die Grenzen des Anstands überschreiten oder findest du das in Ordnung?
Also eigentlich? Beziehungsweise die Frage, inwieweit da tatsächlich auch Lobbyarbeit durch die Hintertür passiert wird, ne? Denn passiert ist. Denn letztendlich ist es ja so, dass die natürlich Interessen vertreten, die Interessen ihrer Mandantschaft.
Also immer wirtschaftsnah natürlich.
Und das heißt, grundsätzlich wirtschaftsnah und das ist ein sehr homogener Kreis von Mandanten. Ne?
Ja, ich glaube, wo man sich klar machen muss, wenn man auf den Kanzleimarkt in Deutschland schaut, man sieht ja, dass wir beispielsweise im Vergleich zu, wenn man so Frankreich oder gerade Großbritannien sich anschaut, da sind ja Rechtsmärkte, die funktionieren sehr zentral, weil sich sehr viel auf Paris oder London in dem Fall konzentriert. Und Deutschland ist da ein ganz anderes Beispiel. Wir haben da bestimmt 6-7 große Kanzleimärkte. Und Berlin, da kommen wir jetzt drauf auf eure Frage, ist halt nur einer dieser 6-7 Kanzleimärkte. Und Kanzleien haben sich über die Jahre hinweg auch durch die, sorry, wenn ich das jetzt an dich als Berlinerin wenden muss, die komplette Abstinenz großer, bekannter DAX-Konzerne oder Industrie halt auf eine andere Arbeit
konzentriert. Nee, das ist schon richtig so.
Ist schon richtig so, ne? Also auf die verbandsnahe und vor allen Dingen regierungsnahe Arbeit. Ja. Und deswegen ist das für mich einerseits naheliegend, dass so eine Arbeit durch die Kanzleien stattfindet. Und das ist ja nicht nur was, was alleine durch die passiert, sondern da hängen ja noch ganz viele andere Spin-Doktoren drin, Verbände, große PR-Agenturen. Das sind ja alles Entwicklungen, die parallel verlaufen. Mhm. Und verwerflich, ob ich das jetzt verwerflich finde, also in Frage stelle, ich weiß nicht, ich habe damals als jüngerer Redakteur, weil ich auch im Bankaufsichtsrecht tätig gewesen bin bei Juve, sehr viel mit den Anwälten damals gesprochen. Wenn man mit denen sprach, jetzt ohne Namen zu nennen wollen, dann merkt man schon in den Erzählungen, dass da sehr viel auch Elementares auf der Kippe stand. Ja? Und dass
was stand auf der Kippe?
Ja, Milliardensummen. Wir haben ja irgendwie den Bezug zu Milliarden durch diese Bankenkrise, finde ich, in Deutschland irgendwie ziemlich verloren. Ne? Wenn du früher über so ein paar hundert Millionen gesprochen hast, dann war das viel. Und durch diese Situation hat das ja alles extrem an Potenz, an einfach nochmal an Verdopplung, an Verdreifachung, an Verzehnfachung ja einfach genommen. Das war so eine Spirale, die da in Gang gesetzt wurde. Und dann sind die auch sicherlich in der Situation, mussten die agieren, haben das
im Zuge... Hab's auch gerne getan.
Ja.
Ich würde es übrigens denen auch gar nicht vorwerfen. Das ist schon natürlich Teil eines sehr cleveren Geschäftsmodells. Ich finde nur, ich fand es immer von Seiten der Bundesregierung eben schwierig, weiß jetzt aber auch nicht, inwieweit da sozusagen auch nach Alternativen geguckt wurde. Manchmal geht's anscheinend nicht anders, ich weiß es eben nicht, aber ich hatte immer eher ein ungutes Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, wurde auch explizit bei Gesetzen zum Beispiel, bei Rettungsaktionen, vor allen Dingen auf die Seite der Wirtschaftskanzleien gehört.
Ja, es gibt halt einen, das fragt der Konstantin eben noch so, es gibt so einen Fall, der ein paar Jahre später stattfand, als dann zu Gutenberg im Ministerposten war. Da war es, wenn ich es jetzt richtig noch zusammenkriege, dann auch so, du erinnerst dich vielleicht noch dran, es gab eine Gesetzesvorlage und man hat sich da nicht mal mehr die Mühe gemacht, seitens des Ministeriums quasi das als eigene Gesetzesvorlage darzustellen, sondern es wurde quasi Copy-Paste und dann gingen irgendwie auch Vorlagen raus, in dem Fall waren es auch Entwürfe, die, glaube ich, von Linkletters kamen, dass dann noch der prägnante Kanzleikopf dann auch irgendwie noch drin war. Und dann sorgte das für einen gewissermaßen Skandal.
Aber Wirtschaftsminister,
das hat dann halt einfach offensichtlich gemacht, des Kanzleikopfes in den... Aber ist ja schon beachtlich, dass so ein Ministerium quasi eine Kanzlei mandatiert, den sagt, schreibt uns doch mal hier einen Entwurf.
Ja, aber das ist wirklich, Konstantin, finde ich, in vielen... Ministerien gang und gäbe. Mhm. Und es ist eher eine Frage der Transparenz, wie die einzelnen Ministerien damit umgehen. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass wir als Journalisten da ja schon eine Handhabe haben, auch an die Ministerien ranzugehen und auch natürlich andere von anderen Dingen profitieren, beispielsweise die Rechte der Opposition, kleine Anfragen etc. Da kommen ja auch für uns immer viele verbrauchbare Informationen raus, die wir dann auch wiederum benutzen können für unsere eigene Berichterstattung. Und da ist schon deutlich mehr Transparenz. Aber es ist immer natürlich noch viel Luft nach oben. Ne?
Das ist übrigens eben genau der Grund. Ne? Die spielen eben einfach eine wichtige Rolle in der Regierung beziehungsweise in der Gesetzgebung. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns mal genau angucken, was sie eigentlich machen, wer die sind. Dazu soll eben diese Sendung dienen. Das ist sozusagen der große Bogen.
Ein kleiner Nachtrag noch dazu, weil du das eben mit der Gesetzgebung noch angesprochen hast. Man darf auch nicht vergessen, wir gucken uns mal nochmal das Parlament an. Wer ist damit die größte Berufsgruppe, die da vertreten ist? Es sind tatsächlich wir Juristen. Und es sind natürlich auch einige ehemalige Großkanzleianwälte oder Aktive dann noch mit drin. Bestes Beispiel aus der Vergangenheit, Friedrich Merz. Ne, ist lange dann auch Partner gewesen bei Mayer Brown, amerikanischer Großkanzler, mittlerweile ja bei BlackRock eher aktiv auf der Finanzseite. Und jemand, der momentan auch, wie ich es gelesen habe, bei den Kollegen der Zeit im Gespräch ist für einen höchst prominenten Posten in Karlsruhe, ist hier ein Anwalt von SZA Schilling zu Anschütz aus Frankfurt. Herr Habert, der auch in der CDU der auch da in der Rechtspolitik sehr aktiv ist.
Aber wenn du sagst, den hohen Posten, dann reden wir über den nächsten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Weil das ja jetzt vielleicht nicht jedem präsent ist.
Genau. Kommen wir jetzt mal in die Kanzleien rein. Da gibt es immer einige Streitthemen. Also das Gehalt ist zum Beispiel etwas, was immer, das sorgt jetzt nicht für Streit, denn das ist einfach so üppig, dass sich da eigentlich niemand beschweren kann. Aber es sorgt schon für Stirnrunzeln. Ne? Was ist jetzt, wenn man als junger Bewerber, also frisch von der Uni, zwei Prädikatsexamina, vielleicht noch eine Doktorarbeit. Was bekommt man, wenn man bei den Großen anheuert in diesen Tagen?
Ja, das Stirnrunzeln sorgt natürlich vor allem bei allen anderen Berufsgruppen, die sich fragen, wie kann denn so, du hast in der Vorbesprechung gesagt, Mondgehälter, wie kann denn sowas gezahlt werden? Also Fakt ist, ich habe es eben gerade mal nachgeschaut, wir haben mittlerweile einen Kreis von deutlich mehr als 30 Großkanzleien oder spezialisierten Boutiquen, die bereit sind, für einen Berufsanfänger über 100.000 Euro zu zahlen. Die Marktspitze liegt derzeit bei 140.000 Euro.
Genau.
Im ersten Berufsjahr für Einsteiger.
Aber. Jahresgehalt.
Ja. Ne? Brutto, ich kann mich noch gut erinnern,
üppig.
Dass ich relativ zu Anfang des Studiums, das muss dann ja so 2006, 2007 vielleicht gewesen sein, da waren wir mal eingeladen bei Freshfields und da hat jemand auch die Frage gestellt, was ist Ihnen denn irgendwie so ein Associate wert? Und damals war die Antwort, wenn ich mich recht entsinne, noch 75 und mit Doktor oder LLM 80, was ja auch schon nicht wenig ist, ne? Und als ich dann aber fertig war mit dem oder so in Richtung zweites Examen langsam sich entwickelte, da war man dann schon ungefähr bei 100.000 angekommen und jetzt offensichtlich in der Spitze 140 oder ja. Vielleicht etwas, ich glaube, das sind aber nur ganz wenige mit den 140, aber so 120, sagen wir mal, schon wieder einige mehr. Also es geht echt steil voran. Das ist mehr als Inflationsausgleich,
also, würde ich sagen. Ja, sicherlich. Also man muss sagen, die Spitze wird dominiert durch amerikanische Kanzleien, was sicherlich auch viel mit der Kanzleikultur nochmal zu tun hat. Standard, wie du es eben gesagt hast, liegt momentan so zwischen 110 und 120, würde ich sagen. Und die großen deutschen Einheiten, zu denen ich jetzt mal zählen würde, CMS, Hengeler, Nöhr, Kleist-Lutz, die sind da sicherlich dann auch oben mit dabei, weil die müssen ja auch konkurrieren. Ich meine, wir müssen uns klar machen, wir reden über einen Kreis, die ausgespielt werden. Die Zahl der Jurastudenten bleibt ja zwar konstant hoch, aber diejenigen, die sich dadurch zwei Staatsexamen quälen, die Zahl derjenigen, die geht ja langsam runter.
Ja, und die vor allen Dingen beide mit 9 Punkten oder mehr abschließen.
Okay, das ne? wollte ich sagen, die Schnittmenge ja. wird immer ja, kleiner.
Also Prädikatexamen, ne? Für die das nicht ganz präsent ja. haben, ab 9 Punkte gibt es schon ein Prädikatexamen. Ist ja auch schwer genug zu erreichen, ja. Muss man ja sagen. Aber das ist natürlich auch ein unfassbarer Hype, auch heutzutage immer noch um die Prädikatsexamina, wo man sich in der Tat schon mal fragen kann, jeder von uns weiß, wie die zustande kommen oder auch nicht. Es hängt eben sehr viel von der Prüfungssituation, von der eigenen Konstitution ab, von viel Glück vielleicht auch. Ja, also das ist schon bemerkenswert, dass die sich immer noch so fest dran klammern.
Ja, ich habe kleine Anekdote an der Stelle mal ein Interview geführt mit dem besten Jurastudenten, ich glaube es war Bayerns oder Baden-Württembergs, der hatte so 15, irgendwas im Examen und hat das dann irgendwie vom Ministerpräsidenten persönlich überreicht bekommen und habe ihn gefragt, wie haben sie das gemacht irgendwie, und der meinte auch ganz ehrlich, ja, es ist so ein Drittel Talent, ein Drittel Vorbereitung und ein Drittel Glück. Und ein Drittel Glück ist halt schon nicht wenig. Ne?
Das ist ein wesentlicher Faktor. Ich finde das interessant, dass er das also hoch einschätzt, aber das zeigt eigentlich, wie es tatsächlich ist, wenn du in Bayern 8 respektive im zweiten Staatsexamen sitzt, dann ja 11 Tage dann auch tatsächlich durchhalten musst und ja. gucken musst, wie es am Tag läuft.
Also man hat so eine künstliche Verknappung des Marktes, muss man ehrlicherweise ja. sagen, durch diese absolute Fokussierung.
Durch diese absolute Fokussierung.
Ich bin 6 und 8 da. Wenn nee, ich mich nicht
täusche. Nein, in Bayern sind es 8 und 11.
Ah, in Bayern ist es anders.
Mhm, okay. Das sind unterschiedliche, also du hast ja noch andere unterschiedliche Voraussetzungen, aber im Referendariat. Zu dem Thema aber nochmal kommt, die Verknappung wird ja dadurch nochmal, da hängen ja noch andere Leute dran. Die Justiz will ja natürlich ihre Leute noch haben, die Ministerien wollen noch Leute haben. Wir haben bislang ja noch ganz wenig über Unternehmen, sogenannte Inhouse-Juristen gesprochen. Es gibt ja auch sehr viele spannende Tätigkeiten, die man im Unternehmen als Jurist ausführen kann. Aber das führt einfach dazu, dass die als Einstiegsgehalt mit einer der wichtigsten Komponenten ist, für Bewerber sich zu entscheiden. Neben der Tatsache, habe ich denn schon mal in der Kanzlei gearbeitet als Praktikant, wie du als WISMIT, vielleicht auch im Referendariat, was habe ich da für Einzel
bekommen? Wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Okay. Tatsächlich, wie möchte ich denn arbeiten? Also was ist mir dann wichtig? Will ich nah an den Mandaten dran sein? Will ich international arbeiten? Wie wichtig ist mir dann die Tatsache, dass ich vielleicht mal auf ein Secondment, Neudeutsch, Verschickung in ein anderes ausländisches Büro oder zu einem Mandanten, in Klammer zu, verschickt werde? Das sind alles so Komponenten, die man da berücksichtigen muss, aber sind wir doch mal ehrlich, beim ersten Mal ist so eine große Hausnummer wie 140.000, bam, die hängt dann erstmal.
Ne, ist schon toll. Ich wollte übrigens nochmal zu den Störungsrunzeln sagen, so wie ich das mitkriege, also nach dem ersten, zweiten Wein, wird das auch in den Kanzleien wirklich wahnsinnig kritisch gesehen.
Also muss man gleich dazu sagen, bei Kanzlei fahren, meint jetzt Corinna.
Nö, das kann auch mal ein Weihnachtsmarkt sein. So, und da wird das wirklich durchaus sehr kritisch gesehen, auch intern, weil man eben einfach relativ klar sagt, also die sind einfach hoffnungslos überbezahlt dafür, dass wir natürlich auch noch nachschulen müssen, ne? Denn die kommen ja von der Uni und haben vielleicht jetzt mal WISMIT, ja.
Ja, auch aber, noch nicht mal zwingend.
Ja. Und haben aber natürlich keine Ahnung von Wirtschaftsrecht, ne?
Ja, also das ist ja in jedem Beruf so, ne? Das ist ja jetzt auch kein Spezifikum von Großkanzlei, ist aus jetzt Leute im ersten Berufsjahr, die von der Uni kommen, sind in der Regel nutzlos. Also, na, ist jetzt ein bisschen garstig formuliert, nicht nutzlos, aber.
Ja, ich finde das sehr garstig.
Aber, sagen wir mal, weit von der Performance entfernt, also meilenweit von der Performance entfernt, die jemand im dritten Berufsjahr bringt. So, weil man natürlich einfach, das ist ja auch klar, das Jurastudium ist ja bekanntlich immer noch so sehr universal ausgelegt. Gut, jetzt gibt es vielleicht einen Schwerpunktbereich, bitteschön, aber trotzdem irgendwie wahnsinnig viele Dinge musst du halt im Job lernen und im ersten Berufsjahr bringst du da tatsächlich wahrscheinlich noch nicht so viel. Aber ne, man kann es sich leisten. Wie viel spielt so ein Associate ein üblicherweise? Hat man da, gibt es ja quasi so eine Quote, so Gehalt zu Umsatz, die man generieren muss?
So eine Ratio.
Ja.
Der würde sagen, sie spielen das Geld ein und die anderen helfen ein bisschen mit.
Also das ist schwierig. Also man muss, glaube ich, mal so über die Struktur sagen, auch wie da die Vergütungspositionen sind. Du sitzt auf da dem Mandat, du bist Teil eines Teams am Anfang, du wirst eingesetzt, wie du eben gesagt hast, am Anfang wahrscheinlich eher so zuarbeiten, dann später erste Drafts, also Entwürfe zu entwickeln und gehst immer mehr natürlich auch eine Verantwortung rein. Und dann ist es natürlich auch logisch, dass damit der Wert deiner Arbeit für die Kanzlei steigt und die bemisst sich nun mal in dem, vorhin haben wir es schon mal kurz erwähnt, den sogenannten Billable Hour, also die abbrechbare Stunde. Das ist immer noch einfach die große Paradeeinheit, wie Leistung in Kanzleien bemessen wird. Und die wird natürlich mit deiner Seniorität und der Bedeutung, die du in deinem Team hast, wird die ansteigen. Ja?
Was kann denn so ein Associate im ersten Berufsjahr pro Stunde billen üblicherweise?
Das ist jetzt, ja.
Da gibt's auch viel Streit, ne? Also, weil sich Mandanten immer, glaube ich, wehren, so wie ich das mitbekommen habe, dass sie einfach zu hoch angesetzt werden.
Aber so 300, 400 Euro kommt schon vor, ne?
Also, ich nehme jetzt mal die aktuellen Juve-Zahlen so ein bisschen zum Anlass, um das nochmal runterzubrechen. Bei Juve ist eigentlich gar nicht die wichtigste Finanzkennzahl das, was eine Kanzlei erwirtschaftet mit Umsatz, sondern es ist viel wichtiger, wie viel der durchschnittliche Berufsträger. Und damit ist es jetzt nicht getan, dass man sagt, man nimmt den Gesamtumsatz und dividiert jetzt irgendwie die Zahl der Anwälte dadurch, sondern da wird schon geschaut, wer ist denn da eventuell als Teilzeitkraft da, wer wird wie eingesetzt auf dem Mandat. Und dann kommt dieser Finanzkennwert raus, Umsatz pro Berufsträger. Und je höher sich der bemisst, desto mehr sagt das aus, und das kommt so ein bisschen auf deine Frage jetzt auch raus, wie werthaltig und wie produktiv
wie effizient
ist der Anwalt. Ja.
Und was sind das so für Summen?
Ja, und da sieht man natürlich zum Beispiel auch ganz interessant, es gibt vor allen Dingen sind das amerikanische Kanzleien, die gar nicht mal so mit 100, 200 Anwälten hier aktiv sind in Deutschland, sondern eher auch, es gibt da Kanzleien, die nur 20, 30, 40 Anwälte oder Berufsträger haben, die natürlich auf großen, komplexen, internationalen...
Jetzt sag mal eine Hausnummer.
Hausnummer? es gibt mittlerweile zwei oder drei Kanzleien in Deutschland, deren Anwalt durchschnittlich über 1 Million Euro pro Jahr Umsatz einspielt.
Aber das wird nicht unterschieden zwischen Partner und Associate, werden einfach nicht
also
so
die
aufgebrochen.
Partner, wenn man sagt, die Partner würden natürlich sogar eher noch mehr.
Und das ist halt eine totale Marktsegmentierung, weil man, wenn man jetzt alle 100 Kanzleien nochmal zusammenfasst, da sind auch Kanzleien dabei, die in diesem Stellenwert deutlich unter 300.000 Euro pro Jahr liegen.
Klar, aber ich meine, selbst bei 300.000 kannst du ja immer noch gut 140 zahlen und weißt du, wenn dir dann jeder Associate quasi noch 160
Ja, aber wir reden da ja von Durchschnittswerten.
Ja, Also da sind die Partner mit drin und insofern genau. Machen die es aus. Jetzt können wir
draußen so. Ja, also wirklich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so rein über die nackten Zahlen rede, es fühlt sich immer so ein bisschen an wie Prostitution, weil ich so denke, ganz ehrlich, Leistung ist einfach verdammt schwierig nachzuvollziehen, wer was leistet. Das ist eben einfach nicht nur quasi die reine Zahl, die da steht, ja, also die reingespült wird, die man holt, sondern was ein Mitarbeiter leistet, ist einfach in diesen Tagen, finde ich, unfassbar schwierig zu bemessen. Und deswegen bin ich bei sowas. Geht euch das nicht so? Finde ich es immer einfach komisch da.
Naja, aber ja, gut, klar, aber das ist halt so ein Messbarkeitsproblem, ne? Wie willst du es halt irgendwie, du brauchst ja irgendeine einigermaßen schlichte Formel, die auch für den Mandanten nachvollziehbar ist, und die besteht halt in Stunden letztlich, ne? Wie viele Stunden eigentlich? Wie viele Stunden muss man so billen? So?
Auch da kann ich Antwort geben, weil die Antworten nach außen transportiert worden sind durch die alten Kollegen und auch durch diverse Karrieremagazine. Also der Durchschnittswert, der bei den meisten Kanzleien erwartet sind zu 1700 abrechenbare Stunden pro Jahr. Wir reden also pro Jahr. Wenn man sich das jetzt aber mal runterrechnet, ne, 365 Tage, dann hast du noch deinen Urlaub, dann sind die Wochenenden dazu.
Also das Jahr hat so 220.
Ich wollte gerade sagen, 220, ne? Genau. Jetzt Konstantin holt jetzt hier sein Smartphone raus.
Es ist wirklich so, dass ich gerade den Taschenrechner aufklappe und einfach mal 1700 durch 220 also rechne. Und da kommt nämlich jetzt erstmal eine Zahl raus, die gar nicht so schlimm klingt. 7,7.
Ja, ich wollte gerade sagen, so zwischen 6 und 7 Stunden wahrscheinlich. Aber,
ja, 7 und 8. Aber,
7 und 8, ja. Also hätte ich jetzt mal so gesagt. Aber das sind natürlich abrechenbare Stunden, ne? Das sind ja, wenn du in die Bibliothek gehst, dich einliest in ein Thema, wenn du nicht an jedem Draft, den du rausschickst später an Mandanten, kannst du irgendwie abrechnen, weil ein Mandant irgendwie sagen wird, das zahle ich nicht. Wir hören aus den Kanzleien, dass es immer mehr Proteste gibt, gerade auch von größeren Unternehmen, dass man bestimmte Abrechnungsmodalitäten nicht mehr duldet. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Es gibt immer häufiger Rahmenvereinbarungen. Also
so ein Pauschal
also in Neudeutsch würde man sagen Flatrate gewissermaßen für bestimmte Mandate und da wird auch die Leistung auch anders bewertet werden. Zwei Aspekte noch zu dem, was du eben gesagt hast mit der Leistung. Erstens, es gibt ja schon eine Möglichkeit, Engagement und andere nicht ausschließlich auf tatsächliche Arbeitsleistung bemisselte Punkte zu bemessen, zum Beispiel wie engagiere ich mich, wie bringe ich mich einem Know-how-Transfer, wie bin ich auch eventuell als älterer Associate eingebunden in die Weitergabe von Infos an jüngere Associates. Das ist aber dann die Bonuskomponente. Und der zweite Punkt ist, die Diskussion über Leistung trägt sich ja weiter fort, wenn wir nämlich über die Vergütung von Partnern reden. Das ist momentan ein ganz heißes Thema in den Kanzleien. Das Weggehen von die Jüngeren, sage ich mal, finanzieren so ein bisschen die Älteren mit. Da kommen wir zum Generationskonflikt. Stichwort ist da Lockstep. Hin zu dem eigentlich deutlich leistungsbemesseren Ansatz, Partner zu vergüten.
Lockstep musst du mal erklären. Das ist so ein britisches Modell der Vergütung in vielen Kanzleien.
Ja, also ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen. Interessanterweise wird immer weiter aufgedröselt und ist aber was vor allem bei deutschen Kanzleien beliebt ist. Juve schreibt in der ganz aktuellen Ausgabe, dass es außer den deutschen Kanzleien bei einer größeren britischen Kanzlei, Osborne Clark und Cleary Gottlieb, das ist eine sehr bekannte Wall Street Kanzlei, die auch in Frankfurt ein Büro hat und in Köln, dass die noch daran festhalten.
Und das ist eben, Lockstep heißt Lockstep, Gleichschritt, ne?
Gleichschritt.
Also im Grunde genommen wird das.
Du steigst quasi als junger Partner unten an der Stufe, an einer Treppe steigst du ein. Und am Ende dieser Stufe wartet, bildhaft gesprochen, auch ein Plateau. Und dann ist gewissermaßen das Ende der Treppe angelangt. Und wenn du da bist, bist du Plateaupartner. Und jeder dieser Stufen, die an der Seniorität geknüpft ist, damit auch zugehörig zur Partnerschaft, die ist verbunden mit Punkten. Und ein Punktwert wiederum steht für Geld. Also machen wir es so einfach. Stufe 1, 10.000 Euro. Stufe 2, nochmal 10.000 Euro. Top, top, top. Es gibt 14 Stufen. Dann hast du am Schluss, wenn du oben bist, 140.000 Euro, auf die du Anspruch hast aus dem Gewinn. Denn das müssen wir uns ja nochmal klar machen. Wo wird ein Partner bezahlt? Der Partner, wenn wir jetzt hier vorhin über die Umsätze geredet haben, der sieht ja erstmal von dem Umsatz nichts.
Ja, ne? Zahlt er in die Kanzleikasse ein.
Ja,
ne?
Genau. Das geht ja alles erstmal in den großen Topf beim Lockstep. Und dann werden die Kosten abgezogen und die größten Kostenblöcke sind unter anderem nicht nur die schönen shiny Glaspaläste, die sich alle Kanzleien leisten oder im Köln ist es ja sehr prominent immer oder auch im Kranhaus, sondern das sind vor allem die Kosten für Mitarbeiter, für die Associates. Da kommen wir ein bisschen zu den Mondgeldern wieder zurück. Und was dann noch übrig bleibt, das wird dann unter den Paten ausgekehrt. Das ist die Patenausschüttung und die bemisst sich halt entweder nach dem eben erwähnten Lockstep-Prinzip oder nach dem schönen, wie wir es ja auch leistungsbezogenen Prinzip mit dem schönen Namen Eat What You Kill oder Merit-Based. Das ist das, ja, was die Amerikaner...
Eat What You Kill, ja, genau. Sehr schön.
Also dann eben abhängig von demjenigen Teil des Gesamtumsatzes, den der konkrete Partner beigetragen hat. Was natürlich ein bisschen undankbar sein kann, weil eben einfach manche Rechtsgebiete einfach schlicht und ergreifend mehr Umsätze generieren als andere, unabhängig davon, wie gut oder schlecht man jetzt als Partner ist und sozusagen, dann bist du halt vielleicht als M&A-Partner, hast es halt vielleicht einfach besser, weil ne, M&A vielleicht von Natur aus einen größeren Beitrag leistet als andere Segmente. Das kann man dann unfair finden oder natürlich auch wieder nicht. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, ja gut, aber ist ja nun mal so, das trägt dann ja halt auch mehr zu unserer Erfolg
bei. Letztendlich ist es ja die Spezialisierung, die du irgendwann mal einschlägst in den Pfad und wie du schon sagst, in der konjunkturellen Lage momentan ist M&A natürlich hat eine hohe Auslastung. Es wird viel abgerechnet und andere Gebiete, bestes Beispiel Insolvenzen, Restrukturierung, das war im Zuge der Krise natürlich damals sehr gehypt.
Aber lass uns jetzt doch noch mal zu der Arbeitszeit kommen. Die hattest du ja schon gestreift.
Ja. Ich würde gerne vielleicht einen Punkt noch, weil wir gerade da bei den Partnern waren, auch klarstellungshalber einschieben wollen. Und zwar, was ist eigentlich ein Partner? Und vor allen Dingen, was ist der Unterschied zwischen einem Partner, einem Equity-Partner, einem Local-Partner? Da gibt es ja alle möglichen lustigen Begriffe. Ich glaube, teilweise auch geprägt, damit mehr Leute sich Partner nennen dürfen, die es eigentlich noch nicht so richtig sind. Also was ist sozusagen die Definition des Partnerseins?
Also diese Spreizung der Hierarchiestufen, die ist ja total ausgeprägt in den Kanzleien. Und auf der untersten Ebene sitzen natürlich die Leute, die dann erstmal so reinschnuppern, Praktikanten, Wismit etc. Und an der obersten Stufe, die erwähnen Plateau-Partner oder Equity-Partner. Die Unterscheidung in der Partnerposition läuft dahingehend, dass die meisten Kanzleien eine vorgelagerte Partnerstufe haben, die ganz unterschiedliche Namen oder Bezeichnungen hat. Die gängigste ist sehr wahrscheinlich der Salary Partner, aber es gibt auch Kanzleien, die das Junior Partner nennen. Es gibt Kanzleien, die das Local Partner nennen, Income Partner.
Im Prinzip noch ein Gehalt und nicht wirklich eine Gewinnbeteiligung oder vielleicht anteilig auch eine kleine Gewinnbeteiligung. Aber
das sind die verschiedenen Varianten, die es da gibt. Das Wichtigste ist in der Komponente, sie kriegen keinen Anteil an dieser eben erwähnten Partnerausschüttung und sie haben eigentlich, das muss man so sagen, in der Kanzlei wenig zu sagen. Und was ich auch im Vorfeld zur Vorbereitung auf die Podcast jetzt nochmal so für mich rausgefunden habe, sie haben im seltensten Fall wirklich eine Personalverantwortung. Okay. Also die Verantwortung, die Führungsverantwortung oder auch die Einstellung von Associates erfolgt im Regelfall durch die Equity-Partner.
Und die sind eben wirklich Gesellschafter, ne?
Womit wir dann eigentlich zur deutschen Übersetzung als Vollpartner kommen, das sind die Gesellschafter, deren Geld, deren Kapital hängt in der Kanzlei drin. Die haben sich im eigentlich, um auf diese Partnerstufe zu kommen, im Regelfall immer eingekauft. Also waren auch mal irgendwann Salary-Anwälte, Partner. Und dann steigt natürlich die Frage häufig an, in diesem, wieder so ein schöner englischer Begriff, up or out. Das ist eigentlich die Thematik, schaffst du es in die Vollpartnerschaft oder nicht? Und derjenige, der es dann nicht schafft, der sollte sich dann überlegen, bleibe ich dauerhaft in der Kanzlei oder verlasse ich die Kanzlei? Das ist eigentlich so sinngemäß runtergebrochen, das, was ein Up-Out-System auch ausmacht. Mhm. Und in der Vollpartnerschaft, selbst wenn man sagt, man ist fachlich dafür geeignet, man bringt den Umsatz, der erwartet wird von der Partnerschaft, das ist immer noch die wichtigste Komponente und man passt auch menschlich rein, dann muss man sich eigentlich häufig durch ein fremdfinanziertes Kapital erstmal in diese Partnerschaft einkaufen.
Also bewusst. Ein Kredit.
Ja, gut, wer bringt dann irgendwie 2-3 Millionen mit, um dann irgendwie sich da mal
muss er haben.
Tatsache, ja. Also das ist nicht nur eine Beförderung, die ja schon schwer genug überhaupt zu erlangen ist, sondern das ist tatsächlich ein Investment. Also du bist dann ein Investor in diese Rechtsanwaltsgesellschaft, wenn du so willst,
ja.
oder Teilhaber und musst tatsächlich erstmal Kohle reinbringen, um dann natürlich auch wieder viel rauszuschleppen.
Also jetzt bewegen wir uns mal von dem Gedanken weg, dass es vielleicht eine Aktiengesellschaft ist. Die wenigsten Kanzleien sind als Aktiengesellschaft aufgesetzt. Vorhin erwähnte Kanzlei SZA ist das beispielsweise. Da heißen dann die Equity-Partner heißen dann auch Vorstände in dem Fall. Da. Aber es ist tatsächlich so, das ist ja ein Gesellschafterkreis. Du kommst da rein, der wird erweitert und dann wird natürlich über das Geld, du musst ja Investments mittragen und neben den dargestellten Investments Miete, Personalkosten ist ein immer größerer Posten. Wir werden das vielleicht ganz kurz noch anschneiden. Stichwort Legal Tech. IT in Kanzleien wird immer wichtiger. Und IT ist einfach schweineteuer.
Okay, ach, so. Interessant. Ja gut, so, aber dann jetzt.
Aber jetzt zur Arbeitszeit, denn das ist auch ein heißes Thema. Viele, insbesondere die jüngere Generation, die berühmte Generation Y, will nicht mehr diese arbeiten bis zum Umfallen, ja, so wie es viele Generationen vorher getan haben, sondern es kommen ein Problem für die Kanzleien ist eben, dass sie so wenig Nachwuchs bekommen, weil eben die jungen Anwälte eine vernünftige Work-Life-Balance haben wollen. Und was wir jetzt ja auch vielfach gelernt haben, ist einfach, dass sie wirklich, also vom Prinzip natürlich dem Mandanten ausgeliefert sind und der Mandant tatsächlich auch heute noch vielfach verlangt, dass man quasi rund um die Uhr, auch Ostern, auch Weihnachten, auch am Wochenende zur Verfügung steht. Da haben sich jetzt die Kanzleien da auch ein paar Möglichkeiten ausgedacht, um vielleicht dieses Problem zu klären. Aber warum hält sich das eigentlich so hartnäckig, dass in Großkanzleien, also ich kann es insofern nachvollziehen, dass wenn man 140.000 schon als Einstiegsgehalt bekommt, dann kann natürlich der Arbeitgeber auch was davon verlangen. Ist schon klar, ja.
Aber man könnte ja auch etwas niedrigere Einstiegsgehälter zahlen und sich dann dafür aber eben auch einfach den Kreis derjenigen erschließen, die sagen, ich habe einfach keinen Bock.
So ist mein es bei Linklaters.
Das ist ja ein alternativer Weg, den jetzt manche Kanzleien einschlagen. Corinna, ich glaube, wir müssen dem Ganzen nochmal kurz abstrakt uns liefern. Jura ist halt eine Sache, die einerseits sehr abstrakt, sehr viele repetitierende Elemente hat. Das kennt jeder aus dem Studium. Du lernst was, du prüfst was und es ist immer wieder das Gleiche. Und auf der anderen Seite der ganz große Kontrast, der Spread, der aber auch in den wirtschaftsberatenden Kanzleien eigentlich von allem erwartet wird. Du musst mega kreativ sein, du musst neue Lösungen suchen, du musst sie nicht nur in deiner Muttersprache definieren und darlegen können, sondern musst idealerweise in Englisch, Spanisch, Französisch, vielleicht auch Mandarin darlegen. Und du musst jederzeit, weil gerade bei den global tätigen Kanzleien sitzt ja nicht nur ein Kollege bei dir hier an der Bockenheimer Straße oder in Düsseldorf, an der Rennrater, sondern du musst ja mit Kollegen in Shanghai, in Washington, was auch immer kommunizieren.
Und das können nur einige wenige Leute. Und das kann man auch nicht teilen.
Nein,
geht mir mal ein bisschen zu leicht.
Nein, was ich damit nur sagen will, ist, wir haben also eigentlich eine Sache, die sich sehr gut abstrahieren und sehr gut planbar, also auf so einen 9-to-5-Job einerseits darstellen ließe, aber es gibt sehr viele Komponenten, die auch bedingt durch Nachfrage, Angebot und auch Tagesaktualität es einfach nicht möglich machen, zu sagen, das ist jetzt um 5 Uhr fertig. Mhm. Wer in Großstädten wohnt und da mal abends durch, Konstantin hat auch mal ein schönes Stück geschrieben für ein anderes Magazin, hat da das schöne Bild der Galeere benutzt.
Auf der Galeere.
Auf der Galeere, da hatten wir auch schon miteinander zu tun. Wer also abends da durch so Anwaltsghettos läuft, oder wo die ganzen Kanzleien sitzen, der wird da feststellen, da ist abends dann immer noch das schönes Licht, dann jetzt wohl auch die dunkle Jahreszeit dann wieder kommt. Aber es ist einfach so, es gehört dazu. Und es ist auch Teil des Ethos. Ne?
Das
ist
so ein bisschen dieses soziale.
Das ist halt der soziale Druck.
Ja. Einfach, dass sich selbst geil finden aufgrund der völligen Aufopferung des eigenen Lebens. Und wer nochmal die 2 Stunden oben drauf legt auf die 14, der ist der allercoolste Typ.
Und so ein bisschen Gruppendruck natürlich.
Ja, genau. Und ich, dass man nicht sagen kann, wir machen so eine Kanzlei hier immer um 17 Uhr zu, das ist mir schon klar. Ich meine, erstens allein schon aufgrund der Zeitverschiebung, wenn man internationale Mandanten hat, aber dann eben natürlich auch aufgrund der Brenzlichkeit und Dringlichkeit von Dingen, die schnell entschieden werden müssen und so. Aber was mir nicht einleuchtet, und ich verstehe auch, dass der Mandant immer jemand erreichen können will, mehr oder weniger zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber das muss ja nicht immer derselbe Typ sein, den er erreicht. Also warum kann man nicht halt einfach sagen, anstatt dass einer hier eine 16-Stunden-Schicht schiebt, schieben halt 2 eine 8-Stunden-Schicht jeweils und verdienen dann eben nur die Hälfte oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als die Hälfte. Aber da gäbe es, glaube ich, viele, die sagen würden, und wie gesagt, es gibt das ja jetzt, kommen wir vielleicht gleich drauf, so behutsam, aber es ist schon, ich glaube, das ist einfach großenteils eine Kultursache.
Direkt zurückgespielt. Ich glaube, du verkennst die Strukturen vieler Teams. Wir reden da über Teams, selbst wenn die große Mandanten, nehmen wir mal Bank- und Kapitalmarktrecht, die hier Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Commerzbank beraten und die sind da im Eigen- oder Fremdkapitalmarktsmandaten drin. Das ist dann häufig, es ist ein Partner und vielleicht auch nochmal so ein Begriff reingespielt hier, Leverage. Ja, hat man in vielen Ansätzen, bei Leverage in Kanzleien heißt immer die Hebelwirkung, die Umsetzung des Verhältnisses vom Partner zu Associates. Wie viele junge Anwälte betreut ein Partner? Mhm. Und weil du eben sagst, da kann man doch die Leute so beliebig austauschen. Also ab einer gewissen Leverage, ab einem gewissen Verhältnis, passt das in Mandaten nicht mehr. Man sagt, dass die meisten Partner im Endeffekt so im Schnitt haben die so 3-4 Anwälte, die ihnen zuarbeiten. Wir haben vorhin ja schon mal kurz über die amerikanischen Kanzlei gesprochen, über diejenigen, die so viel abrechnen können, wo wir den hohen Umsatz pro Berufsträger haben. Da hat man in früheren Jahren den Effekt gehabt, dass da teilweise dieses Verhältnis 1 zu 8 oder sogar 1 zu 10 war. Ja.
Und je höher die Leverage, desto schlechter die Aufstiegschancen übrigens.
Ja, das ist logisch. Aber nur bei einer hohen Leverage ist das, was du eigentlich eben angedacht hast. Und ich finde den vollkommen nachvollziehbaren Gedankengang. Aber nur wenn du eine hohe Leverage hast, kannst du eigentlich da die Leute beliebig austauschen. Und, und damit wächst natürlich die Verantwortung im Mandat. Und damit kommen wir wieder zu dem Thema sozialen Druck. Du gehst da nicht aus dem Mandat raus, weil du genau weißt, es sind nur 2 andere Kollegen da. Du machst es auch und du bist irgendwie Teil des Teams. Wir müssen jetzt aber kurz über die alternativen
Modelle sprechen. Genau, Linklater zum Beispiel hat ja so ein Modell aufgesetzt. Ja. Wie sieht das genau aus?
Ja. Es gibt 3 Kanzleien, die jetzt momentan mit so alternativen Karrieremodellen an den Markt gehen. Das, was Konstantin eben ansprach. Warum denn eigentlich die Leute nicht mit ganz klaren Vorgaben, ihr verdient zwar weniger, aber ihr arbeitet dann auch weniger, mal ködern. Und das sind die Kanzleien, Corinne hat es eben schon gesagt, Linklater, über die haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, das ist Baker McKenzie, auch eine der größten Kanzleien weltweit, und McDermott. Ja, die haben ganz unterschiedliche Ansätze.
Genau, die machen, ich glaube, bei Linklater, das weiß ich eben, 40 Stunden die Woche, ja. Also ein normaler Vollzeitjob, und dann ist die Deckelung, glaube ich, bei 80.000, ne?
Oder genau, 80.000 bei Baker ist es auch die 40. Da ist man dann, glaube ich, auch bei 80.000 mit einer kleinen Bonuskomponente noch. Und der Spread bei McDermott ist ein bisschen breiter. Da fängt es in der Unterkante bei 68.000 bis 75.000 an. Da ist dann aber auch die Staffelung der Wochenstunden beginnen von 35 bis 38,5. Mhm. Ja. Und natürlich muss man dann sagen, man fängt dann weniger an. Man hat dann vielleicht mehr Freizeit. Man kann mehr Zeit planen, auch für die Familie, für Hobbys. Die Frage, die sich dann immer anschließen sollte, gibt es dann irgendwie Aufstockungsmöglichkeiten? Was passiert dann mit so Leuten später? Mhm. Haben die denn noch Chance?
Ja, wie sollen die nur klarkommen mit 80.000? Das reicht ja vielleicht noch im ersten Jahr, aber später. Die müssen noch mal an ihre Zukunft denken.
Die Frage ist, wie kommen die in der Kanzlei voran? Ja. Es geht nicht um die Frage, wie ich mit dem Geld kommt. Hoffentlich aber jeder klar.
Im Lichte der Tatsache, dass sowieso die meisten nicht Partner werden, und zwar egal, ob sie jetzt mit 140 und einer 70-Stunden-Woche einsteigen oder halt irgendwie mit 80 und einer 40-Stunden-Woche, ist es doch auch völlig legitim zu sagen, werde ich halt nicht Partner, arbeite ich halt 35 Jahre in einer Kanzlei als Associate, ist doch fein.
Ja, aber
why is it not a thing? Also warum überhaupt dieses Upper Out?
Das Upper Out ist ja eigentlich ein System, das auf längere Sicht, das ist jetzt mal meine These, zum Aussterben verdammt ist. Weil
es nicht mehr in die Zeit passt.
Es passt nicht mehr in die Zeit, genauso wie das Lockstep vermutlich nicht mehr in die Zeit passt, weil Leistungskomponenten immer wichtiger werden und weil, wie ich vorhin gesagt habe, Mandanten einfach nicht mehr bereit sind, alles zu zahlen, und dann wird die individuelle Leistung als Bewertungsmessung immer wichtiger. Wie Konstantin eben schon sagte, die Zahl derjenigen, die in die Kanzleien reingehen, von vornherein sagen, wir wollen nicht mehr Partner werden, die wächst ja mit Jahr zu Jahr. Mhm. Und wer vor 20 Jahren in eine Kanzlei gegangen ist, hat sicherlich immer ganz klar gesagt, ich will hier Partner werden, aber mit verschiedenen Maßgaben, beispielsweise Einziehen von verschiedenen Karriere-Zwischenstufen, hat das deutlich zurückgenommen, und Generation Y und X, wie sie alle heißen, haben das auch noch
funktionieren forciert. Denn jetzt die Modelle? Also sind 40 Wochenstunden tatsächlich 40 Wochenstunden, ist ja eine schöne 4-Tage-Woche, ja, im normalen Kanzleialltag. Kann man sogar ein bisschen früher gehen. Funktioniert das? Ist das wirklich dann eingefroren? Wird auch darauf geachtet, dass es nur 40 Stunden sind, oder kommt dann doch durch die Hintertür was obendrauf?
Also, ich sage es ganz offen, ich kenne jetzt keinen Associate, der von diesen Modellen jetzt mal schon Anspruch genommen hat oder da so arbeitet, was man hört. Aber das ist natürlich immer auch zu hinterfragen, weil es der Marketing-Sprech der Kanzlei natürlich auch sein kann, ist, dass diese Systeme angenommen werden. Wie viele da jetzt tatsächlich schon das durchlaufen, das weiß ich nicht. Ja.
Also ich habe es zumindest von einem Bekannten, der in einer dieser 3 Kanzleien arbeitet, auch gehört. Also der macht das nicht selber. Im Gegenteil, der ist eines von diesen völlig gestörten Arbeitstieren. Aber der meint schon, dass es Leute gibt, die das machen und dass das auch im Wesentlichen funktionieren würde, tatsächlich.
Dann gucken wir mal, ob das längerfristig tatsächlich was ändert. Wollen wir jetzt mal zu den Frauen kommen?
Ja, hit the stage.
Noch so ein Problem. der Großkanzlei. Nee, man muss ehrlicherweise sagen, ich habe in den letzten 14 Jahren kaum ein Gespräch mit einem Managing Partner geführt, wo es nicht früher oder später tatsächlich auf Frauen kam. Und zwar immer im gleichen Duktus, wir würden ja so gerne.
Aber.
Aber. Punkt, Punkt, Punkt. Also,
und was kam dann nach dem Aber?
Na, die wollen nicht.
Die wollen nicht, ja, ist so. Also das war die Begründung.
Das war die Begründung. Und ich sag euch auf der anderen Seite, wir sind ja hier unter uns, es gibt kaum ein Frauennetzwerktreffen, wo von denen es ja wirklich viele gibt. Also keine Kanzlei, die was auf sich hält, lässt das aus. Wo nicht das auch immer noch ein Thema ist. Ich finde das wirklich erschreckend, wo einfach immer wieder deutlich gemacht habe, was für eine Paradiesvogelposition man als Frau immer noch in Kanzleien hat. Finde ich ganz merkwürdig. Man ist einfach irgendwie, Frau ist einfach irgendwie anders.
Ja, aber stimmt, also wenn es so wäre, dass für beide Geschlechter die gleichen natürlich hohen Anforderungen gelten, und tatsächlich einfach weniger Frauen das wollen, dann wäre es ja kein Gerechtigkeitsproblem. Dann müsste man halt sagen, na gut, meinetwegen. Aber stimmt das denn? Ist das denn eine zutreffende Analyse? Oder ist das so die schöne, wohlfeile Rechtfertigung der Managing-Partner?
Ja, ich habe den Eindruck, dass wirklich, also Wunsch und Wirklichkeit sehr weit auseinanderklaffen in diesem Fall. Also was schon funktioniert, ist, dass Kanzleien ganz gezielt ausschwärmen und Frauen anwerben und es inzwischen, glaube ich, sogar fast mehr Frauen gibt, die anfangen, also in einem Jahrgang sozusagen, habe ich jetzt keine aktuelle Zahl vor Augen, nur mal meine gehört zu haben, die liegen inzwischen über 50%. Das heißt, man zieht sie tatsächlich an, aber verliert sie dann im Laufe der Zeit.
Also das ist eine generelle Aussage, die man immer wieder von den HR-Verantwortlichen, von den personalverantwortlichen Partnern aus den Kanzleien auch mal hört. Wir gewinnen zum Einstieg prozentual gesehen mehr weibliche Associates, also junge Anwältinnen, aber die verlassen uns im Laufe der ersten, das Zeitfenster kannst du jetzt mal von 2 vielleicht bis oben 5, 6 Jahre da oben den, man muss da auch zusagen, in den meisten Kanzleien steht erst nach 6, 7 Jahren überhaupt die Frage an, ob du auf die erste Partnerstufe kommst. Mhm. Also wir reden über einen Wechsel oder eine Tendenz oder einen Wechselwunsch aus der Kanzlei raus, wenn du eigentlich noch angestellte Anwältin bist. Ne?
Zum Zeitpunkt der Familiengründung.
Zum Zeitpunkt der Familiengründung. Man muss ganz klar sagen, wir Juristen jetzt selbst im extremsten Fall mit Abi mit 17 und schnelles Studium etc. Es gibt Leute, die sind dann mit 23 auf dem Arbeitsmarkt. Und das entspricht sicherlich auch der Realität auf anderen Arbeitsmärkten in Europa. Aber ich glaube, dass wir reden da echt von Ausreißern. Auch viele kommen tatsächlich erst mit Ende 20, wenn die nochmal Ausland waren, eine Distrang hängt dann drauf. Und da kommt genau der Aspekt, den du einspielst. Ja. Hm. Und das, was ich beispielsweise von einer Veranstaltung der Rechtsanwaltskammer im Frühjahr in Berlin noch mitgenommen habe, hat ein Partner in der Kanzlei, es war jemand von Klaes Lutz, gesagt, wir kommen einfach nicht gegen das Angebot der Justiz an, Beruf, anspruchsvolle Arbeit, aber auch Familie miteinander kombinieren zu können. Das war was sehr hängen geblieben ist bei mir. Hm. Und tatsächlich entscheiden sich prozentual sehr, sehr viele Associates, die Kanzleien verlassen für die Justiz. Also auch da gibt es Zahlen.
Ja, aber das finde ich auch ehrlich gesagt eine billige Ausrede, weil sie kämen natürlich schon dadurch dagegen an, weil sie ja wesentlich mehr zahlen könnten und ehrlich gesagt dann eine Teilzeitstelle bei einer Kanzlei wesentlich attraktiver wäre, lukrativer wäre als eine Teilzeitstelle im öffentlichen Dienst. Ja,
ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass die Planbarkeit, dass wir auch immer so einen Irrglauben haben, wie können Richter denn eigentlich ihre Arbeit planen? Teilweise haben die dann schon einen Anspruch auf die Teilzeitarbeit, oder viele Richter schreiben ja ihre Urteile auch in ihrer Freizeit am Wochenende. Und währenddessen selbst Leute, die Teilzeit in der Kanzlei arbeiten, immer eigentlich auch dem Willen ihres Teams und des Mandanten unterlegen sind. Wenn der Mandant was fordert, dann muss der halt auch liefern. Und das ist die Schwelle, die man von vielen Partnerinnen auch hört, oder Frauen, die dann auch in der Kanzlei Partnerin geworden sind, die man irgendwie überschreiten muss. Und ganz offenbar fällt es uns Männern in Kanzleien leichter, aus bestimmten Gründen diese Schwelle zu überschreiten. Und das ist der Grund, warum der auch generell abstrakt gesprochen, der Anteil von Partnerinnen in Kanzleien steigt.
Ja, es ist eben so. Ich möchte übrigens auch gar nicht bestreiten, dass die Managing Partner nicht so eine gewisse ehrliche Wunsch auch haben, das zu diversifizieren. Das ist auch übrigens wirtschaftliche Notwendigkeit, weil immer mehr Mandanten schlicht und ergreifend danach fragen. Ne? Insbesondere eben aus Amerika. Da ist ja Diversity tatsächlich Teil eines Geschäftsmodells. Das muss sozusagen eben auch auf bei den Geschäftspartnern, also bei den Kanzleien sich widerspiegeln, ne? Dass man da eben, dass da eben nicht nur graue Anzüge sitzen.
Ja, ne? aber die Kanzleien sind ja über die Jahre hinweg krachend gescheitert mit ihren eigenen Vorgaben. Es gibt ja, wir werden gleich nochmal über die Gehaltslücke sprechen, Gender Pay Gap sicherlich. Wolltest du noch kurz was sagen? Vor ein paar Jahren haben die Kanzleien sich großmundig Zielkorridore vorgegeben. Wir wollen bis 2020 dahin kommen, so und so viel Prozent unserer Partnerschaft sollen weiblich sein. Dann hat man zurückgerudert. Man hat gesagt, das ist keine Vorgabe, sondern das ist eine Zielvorstellung. Es wurde immer weiter zurückgeschrumpft. Ein Faktum ist, dass man zwar vereinzelt wahrnimmt, wenn dann auch diese Partner, diese Pressemitteilung der Kanzleien rumgeschickt werden, die und die Partner wurden ernannt. Man sieht dann auch tatsächlich Namen von Anwälten und man erkennt auch die eine oder andere oder man weiß, es ist eine Expertin für die in dem Bereich. Aber das ist einfach weit hinter den Zahlen, die Sie sich jetzt vorgegeben haben.
Eine Anekdote aus meinem Umfeld, eine Bekannte von mir, war eben ja etliche Jahre in einer Großkanzlei und dann stand quasi der nächste Beschluss der Partnerschaft über die Ernennung neuer Partner, Partnerinnen an und sie war da eine mögliche Kandidatin und war schwanger zu dem Zeitpunkt, was aber noch niemand wusste und sie hat wohl da auch so ein, zwei gute Vertraute gehabt, mit denen sie mal gesprochen hat und die meinten alle, also wenn du das jetzt sagst, dass du schwanger bist, dann brauchst du dich gar nicht mehr aufzustellen sozusagen für diese Entscheidung. Also dann bist du auf jeden Fall kein Kandidat mehr. Also das scheint schon zu geben.
Ja, und da muss man sagen, ich finde, das sind so Lippenbekenntnisse, die ich eben oft höre und die mögen ja vielleicht auch ganz ernst gemeint sein, aber es ist immer eine Frage, wie man die mit Leben füllt. Ne? Denn es ist echt, wenn du ganz ehrlich nur erwartest, dass Frauen einfach andere Männer sind, ja, dann brauchst du mit diesem, das ist so.
Wir lachen jetzt beide hier, aber wir lachen aus einem ganz profanen Grund. Es ist, ja.
Aber, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, die Realität. Die stellen sich eben einfach vor. Das wäre schön, wenn Frauen das halt einfach so weitermachen würden, wie wir es seit 30 Jahren gemacht haben. Und ich glaube, es ist schlicht und ergreifend so, dass Frauen nicht gewillt sind, Karrieren zu machen nach Kriterien und unter den Konditionen, die ihnen Männer diktieren. In diesem Rahmen.
Das ganz Schwierige ist einfach, wenn du als Frau, aber auch als Mann in eine Kanzlei einsteigst, dann hast du zwar das Gefühl, ich kenne diese Kanzlei, ich habe mich hier bewusst entschieden für eine Kanzleikultur, aber eine Kultur und wie die Leute tatsächlich ticken in dem Laden, das merkst du erst, wenn du da bist. Und auf den Punkt will ich nochmal raus, weil Konstantin eben den Fall schilderte von seiner Bekannten. Das ist von Kanzlei zu Kanzlei, von der Kultur, von oben herab immer ganz unterschiedlich. Ich kenne hier aus Frankfurt auch einen anderen Fall, genau die gleiche Situation, Frau mit Zwillingen schwanger, wird trotz, das klingt so absurd, wenn ich sage, trotz Schwangerschaft, aber es ist so gewesen. Sie ist schwanger zur Partnerin befördert worden, kam nach einer relativ kurzen Zeit zurück. Das heißt auch mal so eine Frage, wie wird das gelebt in der Kanzlei und wie hoch ist dein Commitment, dann auch wieder schnell in den Beruf zurückzukommen?
Und absurderweise wird dann eben tatsächlich nur auf die nächsten ein, zwei Jahre geguckt. Ja. Das finde ich immer so bemerkenswert. Ja, also wenn man in diesem Alter ist, wo ein Karriereschritt ansteht, dann bist du im besten Fall noch 30, 35 Jahre im Unternehmen. Ja,
aber die Konkurrenz ist halt, also neben dir stehen halt immer noch mindestens drei andere, auch Hochqualifizierte, die vielleicht ebenfalls in den nächsten 35 Jahren und noch dazu auch noch in den nächsten zwei Jahren top performen werden. Und weißt du, wenn du nur sozusagen knallhart, brutal wirtschaftlich denkst.
Nee, dann, und ehrlich gesagt, also da glaube ich wirklich, müssen sich Frauen auch leistungstechnisch überhaupt nicht verstecken.
Nein, das meine ich ja nicht. Nein, aber sozusagen, wenn du halt jemand anderes hast, der nicht besser, aber auch nicht schlechter ist und über den du denkst, ja, der wird halt nicht schwanger oder die wird nicht schwanger, dann.
Aber sie nehmen eben halt inzwischen auch Elternzeit viel zu wenig, ne? Aber das ist natürlich auch etwas, was immer stärker.
Ich muss Konstantin aber leider zustimmen. Ich habe es tatsächlich nicht nur aus einem Kanzlei gehört, sondern aus mehreren. Da ist der Satz, wir können sie doch nicht zur Partnerin nennen, nur weil sie eine Frau sind. Punkt. Und das ist halt schon eine absurde Aussage, aber es ist wirklich komplett absurd,
ne? Weil in den vergangenen Jahren wurden genug Männer nur deswegen befördert, weil sie Männer waren. Ne?
Also das ist der Umkehrschluss dieser Aussage, aber das ist genau wie Konstantin eben sagte. Es ist wir stellen doch eben fest, auch ich finde es wunderbar, dass wir so kontrovers diskutieren, aber wir sehen doch mal, jetzt schon hier in dem kleinen Kreis in der Aufnahmekabine, was das für ein wahnsinniges Problem für diese Arbeitgeber ist. Ja. Und dass es einfach nicht gelöst ist.
Ja, und deswegen nicht gelöst, weil ich auch das Gefühl habe, dass da eben einfach sozusagen in alten Kategorien gedacht wird. Mhm. Ne? Also dass im Grunde genommen so ein, wie gesagt, ein Managing-Partner eben einfach nur seinen alten Kriterienkatalog abhakt oder eben diejenigen, die dann sozusagen die Partnerversammlung ist ja dann im Zweifel dafür zuständig. Aber so kann es eben einfach echt nicht laufen.
Übrigens einen ganz kurzen Aspekt, der vielleicht gerade auch nochmal wichtig sein könnte für alle möglicherweise Studenten oder Referendare, die zuhören und vielleicht liebäugeln mit dem Gedanken, ob sie später mal in der Großkanzlei anfangen wollen oder nicht. Ich glaube, also natürlich ist, manche Aussagen sind allgemein wahr über Großkanzleien, wie zum Beispiel, man verdient viel Geld und man arbeitet viel, aber das Ausmaß, wie schlimm es ist, wie stressig es ist, auch wie hoch der, sagen wir mal, psychisch-emotionale Druck ist, der ausgeübt wird oder auch umgekehrt, wie stark vielleicht der Zusammenhalt und der Teamgeist ist, das hängt tatsächlich ganz extrem von der Kanzlei, aber sogar noch nicht mal nur von der Kanzlei, sondern wirklich einfach ganz konkret von dem Partner und dem Team ab, in dem du landest. Deshalb ist es auch schwierig, es gibt halt wirklich die schlimmsten Horrorgeschichten aus Großkanzleien, ja, also wirklich einfach Psycho-Show. Aber es gibt auch durchaus das Gegenstück von Leuten, die natürlich hart arbeiten, aber es ist echt cool, produktiv, schlaue Leute ja schließlich auch, mit denen man zusammenarbeitet, ambitionierte, leidenschaftliche Leute, die echt ein sehr, sehr, sehr positives Bild davon mitnehmen. Und es ist leider schwer, da Ratschläge allgemeiner Art zu geben, so nach dem Motto, geh halt dahin, da wird's auf jeden Fall super, sondern da ist es dann, glaube ich, wirklich hilfreich, vorher mal vielleicht als Wismit oder in ähnlicher Funktion irgendwo gewesen zu sein und ein Gespür dafür zu bekommen, okay, wie ist es denn in der Abteilung, unter dem Partner, in der Kanzlei, weil dann, ja, das ist eigentlich das Einzige, was, glaube ich, ein wirklich plausibles Bild davon gibt, wie es sein wird.
Es ist tatsächlich auch so, dass ein Aspekt, der in dieser Frauengeschichte ja auch noch eine Rolle spielt, natürlich die Atmosphäre der sexuellen Belästigung mitunter ist oder die Frage, inwieweit das eine Rolle spielt in einer Kanzlei, ist natürlich immer schwierig, ganz abstrakt drüber zu reden, weil da möchte man wahrlich echt nicht alle über einen Kamm scheren. Und wir hatten in den letzten Jahren hier aus der Großkanzlei-Welt zwei wirklich relativ krasse Fälle. Das kam auch auf Twitter auf, der Fall Linklaters und das Oktoberfest. Also da soll die Geschichte so gewesen sein, die Situation so gewesen sein, dass ein Steuerpartner nach einer Oktoberfestfeier im Garten eines griechischen Lokals tatsächlich eine studentische Hilfskraft vergewaltigt haben soll. Und dafür wurde er schon verurteilt. Ich glaube, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ist nicht rechtskräftig, ne? Ich glaube aber, er hat 3 Jahre bekommen, ne, dafür. Also
er hat schon ein sehr deutliches Signal gesendet, das Landgericht.
Ja. 3 Jahre und 3 Monate Haft wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung gegen den Steuerrechtler. Eben, es kam danach noch zu einer Schlägerei. Mhm. Auch das ist sozusagen schon gerichtsfest dokumentiert.
Mit einem Prozessanwalt der Kanzlei, der das Ganze mitbekommen hat.
Auch ein Partner, ne? Auch ein Partner. Die mussten beide gehen.
Genau. Ja, es gab danach eine interne Untersuchung bei Linklaters und in der Konsequenz, dass beide die Kanzlei verlassen mussten, ja.
Aber also jetzt, ich meine, das war ja auch so in der Juristenwelt, sage ich mal, so ein totales Klatsch- und Tratsch-Thema dann, weil es natürlich irgendwie einfach so skandalös war und vor allen Dingen, weil es jeder mitbekommen hat. Die meisten Dinge finden eher hinter verschlossenen Türen statt. Ich glaube jetzt wirklich, also echte Vergewaltigungen dürften wohl eher die Ausnahme sein, aber was die Frage ist ja wahrscheinlich, wie oft kommt es vor, dass Partner so, zu verstehen.
Übergriffig sind einfach, ne? Genau. Obwohl verbal oder auch handgreiflich sozusagen werden. Das ist in der Tat ein irrsinniges Dunkelfeld, ne?
Also ich kenne 2 Geschichten, ich kann die jetzt leider nicht mal anonymisiert erzählen, weil dann trotzdem vielleicht erkenntlich würde, zumindest für die beteiligten Personen, wer es ist. Diese beiden Geschichten waren jetzt nicht. Es waren letztlich nur in Anführungsstrichen sehr unmissverständliche Angebote, aber die halt schon immer in so einem Über-Unterordnungsverhältnis und mit der mitschwingenden Konnotation von, naja, vielleicht wäre es besser für sie, wenn sie nicht Nein sagen, unterbreitet wurden. Ja, das gibt's sicherlich auch natürlich auch in anderen Branchen. Ich weiß nicht, ob es in den Großkanzleien besonders virulent ist. Aber ja, das ist natürlich ein Thema und ein Problem.
Ich glaube, dieses hierarchische Verhältnis, dieses Unterordnungsverhältnis, von dem du sprachst, das ist eine ganz wichtige Komponente. Und das zieht bestimmte Menschen und bestimmte Charakteristika auch an. Und deswegen, ich stimme mit dir überein, das ist kein Anwalts- oder Großkanzlei-spezifisches Phänomen. Das werden wir in anderen Branchen auch finden. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass bestimmte Charakteristika sich da eher, nicht sagen wohler fühlen, aber man wird bestimmte Muster, Verhaltensmuster da eher finden. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir da wirklich sehr, sehr viel nicht mitbekommen von außen. Weil, was aber auch daran liegt, dass zu wenig aufgeklärt wird in den Kanzleien. Und da, wo es aufgeklärt wird, natürlich auch Teil des Konsenses innerhalb einer Partnerschaft ist, da wird da nichts mehr ausgekehrt. Dann wird halt möglicherweise eher so eine Lösung gefunden, jemand mal von A nach B zu verschicken oder jemand kriegt eine sehr großzügige Abfindung und verlässt dann die Kanzlei und macht vielleicht einen eigenen Laden auf oder geht irgendwie in-house. Gibt ja verschiedene.
Ach, deshalb diese ganzen Ausgründungen jetzt.
Jetzt wird das ist klar. Was anderes. Okay, aber nee, um Gottes Willen, diese These wollte ich jetzt nicht
vorstellen. Gut, aber auch das ist ehrlich gesagt jetzt etwas, was wir offen lassen müssen. Ne? Da ist ganz offensichtlich noch viel Arbeit zu tun, jetzt gar nicht so sehr, oder nicht nur natürlich, was sexuelle Belästigung angeht, sondern generell die Wahrnehmung von Frauen in Kanzleien. Das vielleicht hier nochmal ein kleiner Aufruf in Richtung Managing Partner, falls mal einer zuhören sollte.
Ja, und übrigens auch ein Aufruf in Richtung Hörer, die, wenn sie selber entweder von solchen Geschichten betroffen sind oder Leute kennen, die das sind, uns gerne kontaktieren können, ne? Und zwar, also ich meine, zum einen kann man natürlich uns bekanntermaßen öffentlich Feedback geben unter blogs.faz.net/Einspruch, aber wenn ihr uns jetzt Geschichten schicken wollt, die vielleicht erstmal nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, aber wo ihr sagt, da solltet ihr euch mal irgendwie drum kümmern oder das ist berichtenswert oder was auch immer, dann könnt ihr das natürlich gerne machen, und zwar an fazeinspruch@faz.de. Ein Wort, fazeinspruch@faz.de. Da kommt es dann eben nur bei uns in der Redaktion an und einem kleinen Kreis von Redakteuren. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr mögt, immer meldet euch.
Stichwort Quellenschutz gilt ja auch in diesem Fall natürlich. Okay. Das ist und dann auch gleichzeitig die Tatsache, dass die dann nicht mit einer Trash-Mail einen anschreiben, weil es wird ja immer wieder Rückfragen geben. Das ist in solchen Fällen im investigativen Bereich auch immer ganz wichtig. Natürlich.
Gut, also dabei wollen wir es jetzt einfach belassen. Wir wissen, dass wir der Welt der Großkanzleien nicht vollständig gerecht geworden sind. Dafür gibt es einfach noch zu unfassbar viele Aspekte. Aber wir hoffen, dass wir irgendwie so einen kleinen Einblick gegeben haben und vielleicht das eine oder andere wesentlich auch diskutiert haben. Wir wünschen einen schönen Feiertag und vielleicht auch Urlaub, falls er ansteht. Und freuen uns auf nächste Woche ganz regulär dann am Mittwoch. Genau. Bis dann. Tschüss, herzlichen Dank, Markus.
Vielen Dank. Also, ciao.
Ciao.